So, meine Damen und Herren, wir fangen jetzt mal kurz ohne Bild an. Wir sind ja doch noch in einer eher systematischen Abhandlung und der Hausmeister wird jetzt sorgen, hoffentlich, dass wir dann auch was zum Anschauen haben. Also wir sind, wenn ich recht erinnere, in Punkt 3 geblieben. Jetzt auch mal auf die Kopie des Plans. Also das war die Aufgabe der Philosophie. Also in der letzten Vorlesung habe ich gezeigt, dass in diesem Weltbild von Demokrit im eigentlichen Sinne nur Beschreibungen möglich sind, keine Urteile. Auch wenn das ab und zu aussieht wie Urteile. Also weder theoretische noch praktische Urteile sind möglich. Das Einzige ist eigentlich ein faktisches Urteil in dem Sinne von A ist A, der Baum ist Baum. Aber ein Urteil wie X ist Baum und Y ist Baum ist unmöglich. Das Einzige, was man tun könnte, also wenn man diesen Weg von Demokrit folgt, ist sagen, A ist so etwas wie Baum und B ist so etwas wie Baum. Weil Baum als Einheit ja nach diesem atomistischen Paradigma eigentlich unmöglich ist. Weil, wie ja gesagt, so etwas wie Mensch oder Baum in diesem Welt sich nicht gibt. Also schon gar nicht gehen solche Urteile wie, A ist ein wahrer Mensch. Weil woran muss man das messen? Und auch nicht geht, A ist gut, wenn das etwas anderes bedeutet als A ist A. Denn was heißt gut? Bei Demokrit ist ja jedes Ding genau das, was es ist. Bedenke, Prädikate wie die genannten, das sind eigentlich essentielle Prädikate, die geben keine Eigenschaften, sondern deuten das Wesen an. Und jetzt meine ich nicht Wesen im platonischen Sinne, also man braucht hier nochmal gar keine Wesenheiten anzunehmen. Das, worum es hier eigentlich geht, ist das, was man meint, wenn man ein Ding benennt. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein Baum, ja, dann meine ich mehr als nur, das ist das. Ich fange das, was ich sehe, unter eine allgemeine Kategorie. Das heißt, das, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, das ist ein Baum, dieses Urteil kann man meiner Meinung nach bei Demokrit nicht greifen. Okay, und weshalb ist das problematisch? Weil wahr und gut eigentlich die allerletzte Bestimmungen sind, die allerletzte Bestimmungen, wenn es geht um Urteilskategorien. Weil welche Aussage ich auch mache, letztendlich setze ich ja voraus, wenn ich zum Beispiel sage, der Mensch läuft, dass ich unter, also wenn ich sage, das ist ein Mensch und der Mensch läuft, dann greife ich ja sowohl das Subjekt unter eine allgemeine Bestimmung, wie auch das Prädikat unter eine allgemeine Bestimmung. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, ist eine Art von Basisvoraussetzung für jedwedes Urteil, das mehr ist als nur eine Beschreibung. Dasselbe gilt auch für jedes praktische Urteil, wenn ich also festsetzen will, ob etwas überhaupt Ziel einer Handlung sein kann. Also auch dann muss ich das Ding aus einer andere Perspektive nehmen als nur das, was das Ding faktisch ist. Ich muss ja schauen, ob es ein relevantes Ziel für meine Handlung sein kann oder nicht. Also wenn ich jetzt so sage, dass wahr und gut eigentlich die allerletzte, die meist abstrakte Beurteilungskategorien seien, dann meine ich nicht, dass bevor wir also ein Urteil abgeben können, erstmal feststellen müssen, ob dieses oder jenes wahr ist, sondern bevor wir ein Urteil abgeben können, müssen wir uns grundsätzlich fragen, also wie steht es mit Wahrheit und wie steht es mit Gutheit? Also bevor man ein theoretisches Wahrheit oder bevor man ein praktisches Gutheit-Urteil abgeben kann. Also diese ganz konkrete Frage, ob jetzt das wahr ist, das wird in der Wissenschaft gestellt. Aber die Grundlage davon muss die Philosophie Rechenschaft ablegen. Und deshalb, dass ich das jetzt angebracht habe unter der Rubrik Aufgabe der Philosophie. Also Aufgabe der Philosophie ist es, diese Wissenschafts- und Lebenspraxis, die ja ausgeht, so kann ich es vielleicht am besten formulieren, wenn das vorher ein bisschen unklar war, Aufgabe der Philosophie ist es vielmehr, diese Wissenschafts- und Lebenspraxis zu begründen. Okay, also die Philosophie muss quasi herausfinden, was die Voraussetzungen dieser Praxis sind und sich dann als Anwalt dieser Voraussetzungen machen. Gibt es hier ein Problem? Also dann mach. Entschuldige. Okay, jetzt wieder zurück. Also, das ist Begründungspraxis. Also, wie gesagt, Aufgabe der Philosophie ist es, diese Wissenschafts- und Lebenspraxis zu begründen. Also, sie muss herausfinden, was die Voraussetzungen dieser Praxis sind und sich dann als Anwalt dieser Voraussetzungen machen. Wie Platon das tat, als er die Ideen verteidigte. Oder was Aristoteles tat, als er die Formen verteidigte. Und zugleich muss der Philosoph aufdecken, dass andere Voraussetzungen diese Praxis zerstören können oder entgegenwirken und deshalb kritisiert werden müssen. Also auch wenn sie eine gewisse Selbstverständlichkeit haben. Und wie das konkret aussieht, diese gewisse Selbstverständlichkeit haben, das haben wir ja bei den Atomisten gesehen. Also diese Lehre der Atomisten leuchtet also ein, damit kann man ein ganzes Stück kommen. Aber sie leuchtet nur auf dem Niveau der Beschreibung ein. Und das Problem merkt man eigentlich nicht direkt, das tritt aber zum Beispiel bei der Ethik zutage, weil die völlig eindimensional ist, weil die gute Laune, da sieht erst noch gut aus, aber letztendlich heißt das bei Demokrit nur, sich immer anpassen. Also mehr kann man gar nicht tun. Und wir haben auch gesehen, dieses Standrechtsurteil, also das, was immer schaut, also was passiert jetzt und direkt auf das Faktum reagieren, also jemand, der das Gemeinwohl angriff, direkt töten, das ist auch eine Folge von dieser Beschreibungslogik, weil du quasi nur ein Niveau hast, mit dem du es beurteilen kannst, nämlich das, was der Fall ist. Also jedwede Erweiterung ist nach Demokrit eigentlich nicht sachgerecht. Also jedes Urteil wird zu einer Beschreibung gemacht. Aber der Vorteil ist, dass dann jeder sieht, was der Fall ist. Verstehen Sie? Wenn du dann das Urteil machst, dann kann jeder sagen, ja, nee, das stimmt. Also du brauchst quasi keine neuen Wirklichkeitsbereiche aufzuziehen. Das ist das Anziehende, dieses Paradigma. Aber Sie müssen sehr gut verstehen, was die Rückseite davon ist. Also das Maß des Urteils ist hier immer die bloße Beschreibung. Das ist einfach kein richtiges Urteil. Aber dann urteilt man nicht im eigentlichen Sinne. Also meiner Meinung nach macht dieses Paradigma der Mensch eigentlich zu einer Pflanze, wenn auch eine gut gelaunte. Ja, weil eine Pflanze, die kann auch nicht weglaufen. Die kann auch nur akzeptieren, was der Fall ist. Okay. Vier, das Problem der Philosophie. Also wenn Sie gut mitgekommen sind, werden Sie wohl bemerkt haben, dass die Triftigkeit einer bestimmten Philosophie, wie zum Beispiel die des Demokrit, nicht aus der inneren Perspektive dieser Philosophie entschieden werden kann. Also ob die jetzt wirkt oder nicht, ob die jetzt also in alle Situationen funktioniert oder nicht. Aus der Innenperspektive sehen die meisten Philosophien gut aus. Aus der Innenperspektive kann man letztendlich auch alles erklären. Auch sogar das reflexive Verhalten des Menschen. Weil Demokrit sagen würde, das sind immer Idolen. Wenn ich eine gewisse Situation sehe und ich möchte die nach etwas anderes als der Situation selbst beurteilen, dann würde Demokrit sagen, ja, das ist sehr wohl möglich. Das sind nämlich die Idolen, die aus dieser anderen, fast ähnlichen Welten in deinem Erkenntnisapparat kommen und damit vergleichst du das dann. Aber da würde gleichzeitig sagen, also ein Fazit aus diesem Vergleich ziehen macht ja gar keinen Sinn, weil das sind ja eigentlich Äpfel und Birne, obwohl die fast ähnlich aussehen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Weil das ist nämlich der ganze rote Faden dessen, was ich jetzt also für die heutige Sitzung weiter ausbreiten werde. Und ich versuche dann zu zeigen, was quasi der Vorteil, aber auch was der große Nachteil einer solchen Sicht ist. Und versuche dann nachher ein zweites Paradigma dem gegenüberzustellen. Aber wir müssen erstmal gut sehen, wo der Kern liegt. Okay, heißt also, dass letztendlich jede Philosophie alles erklären kann. Also man kommt also mit ein eindimensionales Paradigma, das also eine nicht hierarchische Aufbau von Einheiten hat, also letztendlich gut durch. Die Frage aber ist, ob man damit auch die Sachen immer trifft. Also ob diese Voraussetzungen sich letztendlich auch mit unserem Blick auf die Wirklichkeit decken. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt als Philosophie haben, dass Sie keine Kreisen annehmen können, sondern nur Linie, dann kann man das Problem des Kreises greifen. Das wäre dann eine ganze Menge von Linien, die immer man kann quasi diese Kreis als eine Menge von Linien auffassen. Aber das Typische für das, was eigentlich der Kreis ist, werden Sie nicht greifen. Und in vielen Fällen ist das nicht problematisch. Aber in bestimmten Fällen, wo Sie genau das eigentlich greifen müssen, was der Kreis zum Kreis macht, da kriegen Sie ein gewisses Problem. Also die Beschreibung also von bestimmten Bewegungsformen wird dann ziemlich komplex. Und man kann das natürlich hinnehmen, aber und wenn man prinzipiell ist, nimmt man das auch hin. Aber man wird dann sagen, ja, das sind also schwierige Zonen. Jedoch muss man bedenken, dass die bloße Annahme der Regel, wie zum Beispiel bitte keine Kreisen, sich nicht aus der Tatsache, dass man keine Kreise annimmt, ableiten lässt. Also diese Annahme, woraus leiten Sie die eigentlich ab? Und wenn Sie sagen, okay, ich nehme keine Kreisen an, weil ich keine Kreise annehme, weil das meine Voraussetzung ist, das ist natürlich nicht das stärkste Argument. Und ich meine, wenn wir die Logik von Demokrit folgen und wir stößen auf Probleme, kann man natürlich berechtigt immer fragen, aber weshalb nimmst du nur einen Typ von Atomen an? Weshalb nimmst du keine Hierarchie an? Und wenn die Antwort dann ist, ja, weil es nur ein Typ von Atomen ist, also befriedigend ist diese Antwort nicht, weil man das ja schon wusste. Und jetzt ist die Frage, entweder ich folge die Spur weiter, ja, weil ich sehe, dass das mir bei bestimmten Problemen hilft, aber das ist gar keine Garantie, dass es auch bei anderen so der Fall ist. Weil im Prinzip verfällt man dann in dem Irrtum, das wir auch bei Parmenides gesehen haben, ganz am Anfang, das erinnern Sie sich noch vielleicht. Das heißt, man nimmt nur das an, was man denken kann. Und was man denken kann, wird also durch die Annahme, dass man es denken kann, bestimmt. Also eigentlich dreht man sich nur in einem Kreis. Also hier steht das Denken stille. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, der Vorteil der demokritischen Erkenntnislehre ist, dass sie in gewisser Weise diese Denkstille aufbricht, indem sie konsequent empirisch ist. Aber sie macht gewisse Annahmen, wodurch das, was sie gewinnt, letztendlich wieder letztendlich sie wieder verliert. Okay, was heißt das nun? Ich habe ja gesagt, 4 ist das Problem der Philosophie. Was heißt das nun? Wenn die Philosophie nicht aus sich selbst jetzt entscheiden kann, ob man ein Typ von Atomen oder auch Einheitsatomen oder Einheitselementen, also wie Platon die Form annehmen muss, Antwort wäre, vielleicht muss die Philosophie erstmal abwarten, was sich aus der menschlichen Praxis als bedeutsam ergibt und das dann versuche zu begründen. Weil es kann ja sein, wenn Sie ein ganz einfaches Leben haben, dass Sie mit diesem demokritischen Paradigma sich ganz gut durchschlagen können. Wenn Sie alleine auf einer Insel leben, dann brauchen Sie keine moralischen Urteile. Da können Sie damit klarkommen. Aber wenn Ihre Lebenspraxis ziemlich kompliziert ist, dann ist die Frage, ob das noch funktioniert oder nicht. Also die Begründung, die die Philosophie liefert von der gewissen Lebenspraxis, evaluiert diese betreffende Praxis und kann so zu einer Beständigung oder Veränderung beitragen. Und wenn Sie jetzt sagen, na, das finde ich ziemlich unbefriedigend, weil dann ist die Philosophie eigentlich das fünfte Rad am Wagen, die so wie bei einer, zum Beispiel bei der Tour de France, also die letzte Karre, die so alle Leute, die hängen geblieben sind, quasi aufgreift. Nein, das wäre weit verfehlt. Denn in der tagtäglichen Praxis zeigt sich nämlich, dass die Bedeutung nicht immer klar ist. Es ist nämlich nicht immer deutlich, was jetzt unheimlich wichtig ist und was nicht. Darüber sind die Meinungen verteilt, darüber entstehen Diskussionen. Und in diese Diskussionen greift die Philosophie ein. Das heißt, welche Position in der Philosophie eingenommen wird, wird durch die Praxis bestimmt. Aber welche Praxis jetzt maßgeblich ist, das ist durch das normale Leben noch mal gar nicht entschieden. Und darin spielt die Philosophie eine wichtige Rolle, indem sie diese Praxisen durchleuchtet und auf ihre Validität untersucht. Fazit: Das Problem der Philosophie ist, und so sehen Sie auch, weshalb diese Paradigmenwechsel eigentlich für die Philosophie zentral sind. Das Problem der Philosophie ist dann auch, dass sie diese Inhalte, ihre Reflexion nicht aus ihrer eigenen Tätigkeit holen kann. Sie begründet, aber die Frage ist immer, was? Weil letztendlich die Philosophie natürlich alles begründen kann. Die Frage ist dann auch, also was die Philosophie bringt. Ich habe gerade die Antwort gegeben. Der Mensch muss sich ja immer entscheiden, bevor er mit der Philosophie anfängt. Er muss sich entscheiden, für was er sich einsetzen will. Und die Philosophie hilft ihm, diese Entscheidung zu begründen. Also der Mensch muss sich ja verteidigen. Wenn er sich selbst als rationales Wesen seriös nimmt, muss er ja seine Gründe offenlegen können. Und da tritt die Philosophie ein. Also er muss sich dann fragen, mache ich es richtig? Also die Philosophie hilft so, den Menschen unter der Motorhaube seines Wissens und seiner Lebenspraxis zu schauen. Weil wenn Sie diese Motorhaube öffnen, dann sehen Sie, was für Motor drin steckt. Also was quasi das Paradigma ist. Da können Sie sehen also, bei welcher Drehzahl die Kraft sich voll entfalten kann und bei welcher Drehzahl es ein bisschen schwierig ist. Wenn Sie das Auto normal fahren, werden Sie das nicht direkt merken. Aber Sie müssen eigentlich für die Extremfälle vorbereitet sein. Und da sieht man nur, wenn man also mal gründlich schaut, was da eigentlich unter der Motorhaube steckt. Und das ist, was die Philosophie tut. Die reflektiert auf eine gewisse Lebenspraxis und fragt nach den Grundbedingungen, genau wie wir das jetzt bei Demokrit gemacht haben. Da haben wir gesehen, was die Voraussetzungen sind und haben uns dann gefragt, ja, aber kann man alles, was für uns wichtig ist, damit erklären oder begründen? Und ich habe dann versucht deutlich zu machen, dass genau bei das, was eigentlich die Philosophie auszeichnet, nämlich das Beurteilen sowohl im theoretischen wie im praktischen Sinne, eigentlich nicht begründet werden kann. Ja, es kann ein Typ von Urteil begründet werden, aber das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Das ist nur beschreiben. Also der Atomismus ist so eine gute Antwort für die Extreme, also wenn man eigentlich gar nichts mehr machen kann. Sie hilft dann, die Fakten zu akzeptieren. Aber das finde ich für die normale Lebenspraxis völlig unzureichend, denn sie macht den Menschen letztendlich lahm, also fatalistisch, konservativ und auch brutal. Also in dem Sinne von, wenn aus, denn aus. Und das gefällt mir nicht. Okay, deshalb würde ich als Philosoph sagen, nee, also ich muss eigentlich einstehen für einen anderen Typ von Philosophie. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ohne jetzt mich selbst damit zu identifizieren. Aber ich gehe jetzt mal in ein total anderes Extrem. Und ich möchte das bei Punkt 5, also Identität und Selbstbewusstsein, wo die Frage der Identität, das ist ja eigentlich das ganz große Problem bei Demokrit war, wo dieses Anliegen mit der Kategorie Selbstbewusstsein eingelöst wird. Und ich habe das ausgewählt, weil man diese zwei Typen eigentlich sehr gut einander gegenüberstellen kann. Obwohl die von der Ausgangspunkt her die dieselbe Strategie verfolgen. Also ich will deshalb das atomistische Paradigma mit ein ganz anderes konfrontieren, und zwar mit dem von John Locke. Da sind wir im 17. Jahrhundert. Und der 17. Jahrhundert ist so ein Vergleich insofern interessant, dass das gerade die Zeit war, wo dieser Atomismus eine Renaissance erlebte. Und Sie sehen auch, dass der John Locke diese Argumente sehr gut kannte. Nun, weshalb John Locke, also 17. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhundert, John Locke ist wie Demokrit ein Empirist. Das heißt, alle Erkenntnis kommt von außen. Und ich habe schon mal gesagt, weshalb ich da seine sympathische Auffassung finde. Das heißt, es gibt keine feste, eingeborene Ideen. Das heißt, es kann einen Zuwachs an Erkenntnis geben. Und für die Philosophie heißt das immer, dass das Modell von Parmenides nie stimmen kann. Weil das Modell von Parmenides quasi nur als begründbar zulässt, was quasi sich aus den vorher angenommenen Prämissen als begründbar darstellen lässt. Das heißt, die Philosophie bleibt da immer genau auf dieselbe Stelle stehen. Und das erklärt nicht, was in der Wissenschaft geschieht. Das erklärt auch gar nicht, was im menschlichen Leben passierte. Man kriegt immer neue Erfahrungen, grundsätzlich neue Erfahrungen. Gestern, als ich mit dem Auto fuhr, hörte ich in Deutschlandfunk eine Sendung, ich glaube, dass das irgendwie eine Ausstellung oder eine Konferenz war, über Brüche im Leben. Und da sprach dann, war übrigens ganz interessant, weil da wurden dann kurz zwei Referate referiert, ein von einer eher philosophisch-literarischen Zugang, und da wurde gesagt, naja, das war sehr hochgeschraubt, sagte der Reporter, ich wusste eigentlich nicht, ich verstand nicht, was da gesagt wurde. Und das andere war von einem Psychologe, der hervorhob, dass das menschliche Hirn also unheimlich vielschichtig wird durch die Verarbeitung von Brüche. Und dass deshalb man sich die Lebenszeit zwischen 15 und 25 so gut erinnern kann, wenn man älter wird. Weil das letztendlich das Hirn geformt hat. Ich meine, ich fand das einfach lustig, ich will das gar nicht als Argument einsetzen, aber das zeigt, dass unser Hirn zumindest mit Neuigkeiten kämpfen kann. Und irgendwie muss man versuchen, das auch in eine Epistemologie einzubauen. Wenn man Erkenntnis oder Wissenschaft versucht zu erklären, scheint mir das ein wichtiger Punkt zu sein. Aber gut, es geht mir jetzt nicht um die Begründung davon, aber der Einstieg von Locke macht so etwas möglich. Das heißt, der Mensch kann abends mehr wissen, als er morgens wusste, grundsätzlich. Ja, Sie lachen jetzt vielleicht, aber es gibt ja Philosophien, wo das eigentlich ausgeschlossen ist. Eine strikt rationalistische Philosophie schließt das aus, geht eigentlich davon aus, dass Wissen nur bestätigt das, was du hast. Bei Platon ist es genau dasselbe. Dann ist das Wissenskonzept eigentlich nicht Wissenserwerb, sondern Putzen der Hirnplatte, damit du besser siehst, was du gespeichert hast. Das ist ein ganz anderes Konzept. Ja? Okay. Also Locke wie Demokrit Empirist. Aber anders jedoch als Demokrit geht er von einer Zweiteilung aus zwischen geistiger und körperlicher Substanzen. Und das finde ich unheimlich spannend. Jetzt nochmal nicht ausgehend von, aber jetzt kommt das wieder mit geistig und wahrscheinlich dann auch nochmal Seele und dann unsterbliche Seele. Nein, komm, aufhören. Nein, das ist nicht, was ich meine. In dem Text, den wir in der nächsten Sitzung besprechen werden und in der übernächsten, wird sehr klar, dass Locke das einführt als Antwort auf ein Problem. Es wird nicht erstmal postuliert, sondern es wird als Axiom angenommen, um gewisse Sprechweise, die wir anwenden, wenn wir über die Wirklichkeit urteilen, zu begründen. Dann würde Locke sagen, das geht nur, wenn du auch diese geistige Atomen, werde ich es jetzt mal nennen, annimmst. Und das Experiment möchte ich jetzt mal ganz kurz mit Ihnen durchgehen, bevor wir uns dann wieder mit den Atomisten beschäftigen, geschärft durch diesen neuen Blick, und um dann schließlich wieder auf Locke zurückzukommen. Also anders als Demokrit geht er von einer Zweiteilung aus zwischen geistige und körperliche Substanzen. Also Erkenntnis ist nach ihm nicht etwas Materielles, sondern etwas von der Materie unterschieden. Geistige Substanzen können seiner Meinung nach Träger von Selbstbewusstsein sein. Und das ist vielleicht zu unterstreichen, weil das, was Locke über Selbstbewusstsein sagt, lässt sich in dem demokritischen Paradigma nicht denken. Und Selbstbewusstsein, das habe ich bei Punkt 5 unterstrichen, ist eine Form der Identität. Und ich glaube nicht, dass das ausreicht, aber die Probleme, die wir vorhin hatten, nämlich wie findet Urteilsfindung eigentlich statt, setzt zumindest diese Form von Identität voraus. Das werde ich aber noch zeigen. Also geistige Substanzen, die würde er dann Seele nennen, können Träger von Selbstbewusstsein sein. Wie das genau funktioniert, das werden wir später sehen, aber die können Träger von Selbstbewusstsein sein. Wichtig ist auch festzuhalten, also Selbstbewusstsein ist eine reflektive Form von Erkenntnis. Locke geht davon aus, und das ist auch eine Annahme, die man stark diskutieren kann, aber zumindest geht er davon aus, dass jede Form der Erkenntnis zugleich auch Erkenntnis einschließt, dass man erkennt. Also, und hier wird schon werden die Weichen gestellt, weil es heißt, dass Erkennen nicht beschreiben ist. Weil bei Erkennen gibt es immer noch die höhere Ebene, ich weiß, dass ich erkenne. Insofern ist Selbsterkenntnis auf eine sehr schöne Weise hierarchisch strukturiert. Es ist der Erkennende, der über den Inhalt seiner Erkenntnis, die ja quasi in seiner Erkenntnis existiert, gleichzeitig auch auf eine höhere Ebene reflektieren kann. Und ich finde das ein schönes Modell, weil sie so quasi ein Atom haben, das Erkenntnis sammeln kann, wenn wir jetzt mal Selbstbewusstsein auch als Atom nehmen, nämlich ich jetzt mit meiner Selbsterkenntnis. Das heißt, was ich an Erkenntnissen sammle, wenn ich durch die Welt gehe, oder lasse ich es mal so sagen, was ich als Beschreibungen sammle, ist nicht eine bloße Anhaufung von Beschreibungen, sondern weil diese Erkenntnis selbst Erkenntnis ist, wird das immer zusammengehalten durch ein Ich. Das ist fast wie bei einem Dreieck. Der Kopf des Dreiecks, die Spitze des Dreiecks ist das Ich, worauf all diese Erkenntnisse eigentlich gesammelt sind. Ich bin nämlich derjenige, der diese Erkenntnis sammelt, und bei jeder neuen Erkenntnis spielen die vorigen Erkenntnisse eine Rolle. Das ist das Typische von Selbstbewusstsein. Also sie wissen, was sie wissen. Und was sie nicht wissen, das spielt bei diesem selbstbewussten Sammeln von Erkenntnissen eigentlich keine Rolle. Und so sehen Sie sehr schön, wie eigentlich in diesem einen Akt der Selbstbewusstseins eigentlich eine hierarchische Ebene auftaucht. Also das eine bleibt, nämlich das Ich, das all diese verschiedenen Erkenntnisse sammelt. Und deshalb können Sie auch die eine Erkenntnis auf die andere beziehen, weil Sie 10 Eiscremes gegessen haben, wissen Sie, also schon wenn Sie die 11. sehen, ob diese gut schmecken wird oder nicht. Also Sie können mehr als nur beschreiben. Und Sie können nur sagen, ja, wenn die gut schmeckt, schmeckt die gut, und wenn die nicht gut schmeckt, schmeckt die nicht gut. Das würde quasi die Antwort von Demokrit sein. Nein, Sie können hier schon begründete Annahmen machen. Ja, und wenn Sie dann sagen, nein, ich glaube, die schmeckt nicht gut, und Sie merken, dass der doch aber gut schmeckt, dann gerade durch dieses Selbstbewusstsein denken Sie, hey, weshalb habe ich mich jetzt geirrt, und werden Sie bei der nächsten Beobachtung extra schärf beobachten. Also Sie haben eine Art von regulatives System, um Informationen zu sammeln. Ein höchst interessantes Mechanismus. Ja. Da brauchen wir noch gar nicht etwas so mit Geist umzugehen. Ich beschreibe nur, wofür wir dann später vielleicht einen Namen suchen müssen. Ne? Okay, also dieses Selbstbewusstsein sammelt die verschiedenen Erkenntnisse, und so entsteht ein selbstbewusstes Ich als Zentrum dieser Erfahrungen. Es bildet sich hier also eine Einheit der geistigen Erfahrung, eigentlich von allen Erfahrungen, soweit man sich dieser bewusst ist. Frage, auch unbewusste Erfahrung? Nein, diese spielen für die Einheit der Erfahrung eigentlich keine Rolle. Es sind immer nur die bewussten Erfahrungen, weil die nämlich eingesetzt werden in der Beurteilung für jede neue Form von Information, die in diesem selbstbewussten, denkenden Ich kommt. Das ist quasi die epistemologische Seite. Ich hatte ja heute zwei Typen von Urteilen unterschieden. Das theoretische Urteil, ja, A ist Baum und B ist Baum, und das eher praktische, ethische Urteil, ist A gut und solle ich deshalb A tun? Und bis jetzt habe ich quasi gezeigt, was die Annahme eines Selbstbewusstseins leisten kann für Aufbau von einheitlichen Prädikaten, mit dem Erfahrungen, neue Erfahrungen beurteilt werden können. Ja. Aber gleichzeitig sehen Sie auch, dass Sie hier in der Ethik ein ganzes Stück vorankommen, denn was tun wir, wenn wir jemand zur Verantwortung rufen? Wir tun das eigentlich nur, wenn diese Person auch hätte anders handeln können. Und wenn wir jetzt fragen, woher weiß ich, ob diese Person hätte anders handeln können, dann geht es immer um das, was diese Person eigentlich weiß. Wenn diese Person weiß, dass zum Beispiel diese Frage wird heute diskutiert, nicht heute, aber in den letzten Zeit öfters diskutiert, wenn wir über die Bibliothek des Philosophenseminars sprechen, ob wir überhaupt noch Bücher kaufen dürfen, weil die Decke, nein, also die, nicht die Decke, was ist das Umgekehrte von der Decke? Die Boden, ja. Weil der Boden also wahrscheinlich die Last nicht mehr tragen kann, weil die Bücher zu schwer sind. Also jetzt ist das diskutiert, das heißt, wir wissen das, wenn das jetzt einstürzt, dann können wir zur Verantwortung gezogen werden. Wenn wir das gar nicht wussten, dann sagt man, ja, das ist natürlich dumm, dass das geschehen ist. Aber ja, wer hatte das voraussehen können? Dann wird die Situation ganz anders beurteilt. Aber sobald du selbstbewusste, handelnden Personen hast, die kannst du zur Verantwortung ziehen. Das heißt, auch hier wieder spielt das Ansammeln von Erkenntnissen, die eingesetzt werden, um neue Erkenntnisse zu beurteilen, eine wichtige Rolle. Und das geht nicht, wenn du, wie die Atomisten tun, jede Situation separat beurteilst, ohne Einheit, weil dann kannst du keinen Bezug zwischen denen machen. Also, eine Person mit einer solchen Einheit der selbstbewussten Ich kann zur Verantwortlichkeit gezogen werden. Denn alle neue bewusste Erfahrungen werden auf der Hintergrund der alten gemacht. Dafür brauchst du aber ein Selbstbewusstsein. Also man weiß deshalb immer, was man tut. Zumindest wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat und das Denken auch normal funktioniert. Also bei Taten, die man nicht geistig selbstbewusst tut, dafür wird man auch nicht oder nur in einem geringen Sinne bestraft. Zum Beispiel, wenn man eine Bank raubt, während man schlafwandert. Aber es gibt solche Fälle. Ich nenne diesen Aspekt der Verantwortung, weil es bei Demokrit ja völlig fehlt. Also bei Demokrit kann man eine Person nicht beurteilen auf der Grundlage seiner bewussten Entscheidung. Es gibt eigentlich keine solche Einheit bei ihm, die den Menschen als Maßstab für seine Handlung anlegen kann. Nur das, was der Fall ist, ist der Maßstab. Weil die gesammelten Erinnerungen, die sind eigentlich schon, die Fakten davon sind schon längst weg. Also das heißt, wenn wir eine Person beurteilen, tun wir das auf der Grundlage seines Ichs. Und das ist nicht mit seinem Ist, das, was da jetzt ist, zu identifizieren, sondern mit der Einheit seine Erfahrungen, die er passiv aufgebaut hat, also im passiven Sinne, oder die er auch selbst aus eigenem Antrieb tut. Das ist die aktive Seite. Es gibt also bei Locke eine höhere Einheit, die übergreifend ist und aktiv. Also was eine Person ist, wird somit nicht aus den Teilen abgeleitet, woraus diese Person besteht. Denken Sie an das Beispiel dieser Ratte, das ich am letzten Sitzung gegeben habe. Also was eine Person ist, wird nicht aus den Teilen abgeleitet, woraus diese Person besteht, physisch oder geistig. Deshalb sagte ich auch, dass dieses Ich eigentlich getragen wird von einer geistigen Substanz, einer Seele, aber nicht mit dieser identisch zu sein braucht. Sondern diese Einheit, sondern aus der Einheit von ganz andere Teile, nämlich die selbstbewusste angesammelte Erfahrungen, zu dem sich diese Person als Ich auch verhält. Ja? Also nochmals, ich bin jetzt nicht über Nacht zu einem Selbstbewusstseinsphilosoph geworden, ne? Aber ich finde das ein ganz interessantes Modell, weil das will ich vielleicht habe es schon, ich habe schon gesagt, aber ich will es nochmal unterstreichen. Wissen Sie, das große Problem ist, wenn Sie jetzt Einheiten suchen und Sie haben Teilen, gesetzt, ich habe so drei Einheiten und ich stecke die in einen Sack und sage dann, hier haben Sie eine Einheit, da können Sie immer sagen, das ist keine Einheit, das sind vier Dinge, das sind drei Bälle und eine Tüte. Dass diese Tüte jetzt um diese Bälle sitzt, naja, du nennst das eine Einheit, ich nicht, ich nenne das einfach ein viertes Ding. Und weshalb können Sie das berechtigt sein? Weil es in der Tat vier Dinge sind, die unabhängig voneinander existieren können. Sie können natürlich diese Einheit völlig zu den Dingen reduzieren, aber dann haben Sie quasi keine Einheit. Nun, das Selbstbewusstsein, finde ich, hat logisch eine ganz interessante Struktur, weil es geht quasi um die Erfahrungen, die du selbst gesammelt hast. Es geht quasi nicht um den Baum, wie er da ist, sondern um den Baum, wie ich ihn jetzt in meiner Erinnerung gespeichert habe. Und das heißt, die Erinnerung von einem Baum, von einem See, von einem Auto, von einem Haus, das sind quasi separate Informationen, die aber gerade, weil die von mir gesammelt wurde und zu meiner Erfahrung gehören, gleichzeitig auch zu einer Einheit verschmelzen. Also ich kann die immer wieder separieren, aber gleichzeitig in diesem, wenn Sie mich fragen, was bist du eigentlich, dann könnte ich sagen, nun, ich bin und dann nenne ich all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil das genau auch die Erfahrungen sind oder die Antriebe, die mich meinen nächsten Schritt im Leben setzen lassen. Ja, wenn ich schlechte Erfahrungen gesammelt habe mit Fahrradfahren, dann werde ich schwieriger auf ein Rad steigen, als wenn ich das nicht gemacht habe. Sie können also über mein selbstbewusstes Ich prädizieren, also vorhersagen, was ich quasi in dem nächsten Moment tun werde. Also das heißt, dieses, auch wenn Sie sagen, ja, das Selbstbewusstsein ist pure Fiktion, da kann ich sagen, ja, okay, das kann wohl so sein, aber es ist dennoch eine Fiktion, die Realität kreiert. Ja, und wir haben das vorhin gesehen, eine Fiktion, die wir einsetzen als Maßstab bei der Beurteilung, ob eine Person zur Verantwortung gezogen werden kann oder nicht. Also so ganz fiktiv ist das nun auch wieder nicht. Nun muss man natürlich schauen, was man damit kann. Ne? Aber ich suche das, weil das so ein ganz schönes Beispiel ist von einer Einheit, die quasi nicht nochmal zu anderen Einheiten hinzugenommen wird, sondern quasi andere Einheiten, die Erfahrungen integrativ zusammenschweißt, eigentlich mit denen zusammenfällt, aber auf eine höhere Ebene, nämlich als ich bin derjenige, der diese Erfahrung gemacht hat. Das finde ich einfach eine ganz interessante Figur. Und weshalb sollte diese Figur nicht die basale Struktur das basale Strukturmodell sind das Verstehens von Wirklichkeit. Also ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich verstehe nicht, weshalb man diese völlig langweiligen Atomen von Demokrit in irgendeiner Weise präferieren muss über dieses viel dynamischere Modell des Selbstbewusstseins. Ich mache mal eine kleine Fußnote, um sie ein bisschen herauszukitzeln. Also Sie wissen, dass das Christentum, wenn über das allererste Prinzip gedacht wird, ja ein solches Modell annimmt, nämlich der trinitäre Gott. Das ist so eine, nicht quasi eine Einheit, die nur quasi Einheit ist, sondern eine trinitarisch strukturierte Einheit. Wie man das jetzt denken muss, da lasse ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Aber also das Modell kommt ja aus der neuplatonischen Tradition und die Kirchenväter haben gemeint, dass sie nur mit diesem Modell also ein Wirklichkeitsverständnis aufbauen können, das die Wirklichkeit in seiner Komplexität aus dieser Ursache heraus verständlich macht. Ich gebe das nur mal so zu bedenken. Wo habe ich mein Zettelchen gelassen? Oh, hier. Aber nochmals, ich introduziere das jetzt nur als Denkmodell, weil ich mich noch nicht darüber im Klaren bin, was alle Folgen von diesem Modell sind. Deshalb habe ich es nur im Angebot. Ihr wart, jetzt muss ich mal schauen, wenn... Okay, das mit dem Ethischen habe ich gesagt. Ich will noch auf zwei Punkte, die wir bei Demokrit gesehen haben, eingehen. Und ich werde nämlich die wir ganz am Ende bei dieser Besprechung seiner Ethik gesehen haben. Da haben wir nämlich gesehen, also eins, dass er sagt, okay, der Mensch ist zwar ein soziales Wesen, aber letztendlich musst du dich von dem Urteil der anderen nicht so viel, dann musst du das nicht so seriös nehmen, als das Urteil, das du über dich selbst hast. Und der Grund war, dass du selbst ja quasi deinem eigenen Ist bist. Du weißt ja besser, von welchen Konglomeraten du bedrängt wirst, als jemand, der in einem anderen Konglomerat gerade aufgebaut oder zerstört wird. Und zweitens hatten wir gesehen, dass der Demokrit ja ein rabiater Kritiker des Götterglaubens ist, also von Göttern, die in irgendeiner Weise eingreifen in die Wirklichkeit. Und wenn wir jetzt uns Locke ansehen, dann sehen wir, dass genau diese zwei Voraussetzungen völlig in ihrem Gegenteil verkehrt werden. Weil der würde sagen, also dieses Selbstbewusstsein, warte, ich muss eine kleine Fußnote machen, damit Sie ein bisschen wissen, in welchem Kontext das steht. Also Locke hat nicht nur erkenntnistheoretische Werke geschrieben, sondern auch politische. Und Sie müssen, wenn Sie so seine Erkenntnistheorie lesen, immer schauen, also welche politische Praxis versucht er damit zu begründen. Und für Locke ist das eigentlich ein frühkapitalistischer Staat. Das heißt, eine, wo die Eigeninitiative und der eigene Besitzerwerb total im Mittelpunkt steht. Nun, bei diesem Selbstbewusstsein, ich hatte ja früher, vor 5 Minuten gesagt, dass die Aktionen, die quasi nicht bewusst wahrgenommen werden, in diesem Selbstbewusstsein nicht eingehen. Also mein Verdauungssystem geht nicht in meinem Selbstbewusstsein ein, nur wenn es irgendwie mich Schwierigkeiten bereitet, aber ich weiß quasi nichts davon. Ich mühe mich nicht damit, das funktioniert einfach. Das heißt, da bin ich quasi nicht dabei. Nun, Gesetz, Sie wollen mich jetzt für etwas zur Verantwortung rufen, dann könnte ich mich auf dieselbe Weise immer da rausholen. Gesetz, Sie wollen sagen, ja, aber Hund, Sie wüsste doch, dass viele Studenten wenig von Philosophie wussten und weshalb haben Sie die Vorlesungen so schwierig gemacht. Und wenn ich dann sage, entschuldige, ich habe so immer Blackouts und dann erinnere ich mich eigentlich nicht mehr, wer da jetzt in meiner Vorlesung ist, da werden Sie sagen, tja, wenn das echt so ist, dann ist das ein schlimmer Fall. wir glauben es zwar nicht, aber wir können es auch nicht verneinen, weil sie ja nicht quasi in mein Hirn schauen können. Und sogar jemand, der mein Hirn offenlegen kann, der würde das auch nicht sehen können. Der könnte höchstens vielleicht feststellen, naja, der Arme, er hat ab und zu so Gedächtnisausfälle. Aber er kann nie feststellen, ob ich in der Tat immer, wenn ich hier in der Vorlesung komme, euch alle direkt vergessen habe. Und dass ich immer, wenn ich hier reinschaue, denke, dass das ganz neue Leute sind. Das können sie schwer feststellen. Ne? Nun, das heißt, dass letztendlich dieses Selbstbewusstsein für die ethische Praxis letztendlich nicht mehr funktioniert, weil unter nur einer Annahme, da komme ich gleich, weil sie können immer sagen, ah, wusste ich nicht, also wenn sie zu schnell fahren, oh, zu schnell gefahren, oh, ah, hat ein Blackout, ja, ja, okay. Sei es, sie lassen zu, dass anderen über sie urteilen. Das heißt, dass das Selbstbewusstsein nicht nur eine persönliche Aktivität ist, sondern dass andere Leute sie auch immer auf ihr Selbstbewusstsein ansprechen. Das heißt, wenn sie jetzt einmal gesagt haben, ja, aber okay, ich habe ab und zu Blackouts, dass dann auch, wenn Gesetz, ich will an eine andere Universität einen neuen Lehrstuhl besetzen, dass dann die Kommission sagt, ja, und wenn Sie Blackouts haben, dann können Sie auch nicht den Lehrstuhl besetzen, weil das funktioniert nicht. Das heißt, eigentlich nur wenn ich durch anderen gezwungen werde, auch richtig, immer, also aufrichtig, mein eigenes Selbstbewusstsein gegenüberzustehen, funktioniert das. Und deshalb spielt das Soziale bei Locke eine wichtige Rolle. Gleichzeitig weiß er, dass natürlich diesen Ausflugsweg immer gegeben ist. Und deshalb spielt bei ihm der Gottesglaube eine wichtige Rolle. Also das werden wir in diesem Text sehen. Also ich habe einen bestimmten Text aus seinem Essay Concerning Human Understanding genommen. Aber Sie werden das auch in anderen politischen Traktaten sehen, dass für ihn letztendlich Gott, weil er Zugang hat zu dem Selbstbewusstsein von allen Menschen, und Gott letztendlich die Person ist, die jemand beurteilt, also das, was wir jetzt nicht liefern können, weil wenn Sie mir sagen, ja, entschuldige, ich habe diesen Blackout gehabt, dann muss ich das natürlich akzeptieren, obwohl ich nahelegen kann, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist und ich Sie deshalb nicht mehr weiter fördern werde oder sowas. Bei dem allerletzten Urteil, das Gott fällt, ist das nicht mehr möglich. Und deshalb würde Locke sagen, bist du quasi gezwungen, also wenn du dann diesen Gott annimmst, wird das Selbstbewusstsein offengelegt und kann es auch in der sozialen Praxis eingesetzt werden. Weil letztendlich, du kannst dich dann zwar hier aus der Schlinge retten, aber letztendlich nicht. Das heißt, dann droht das ewige Höllenfeuer. Und deshalb müssen Sie sehen, also wenn Sie Selbstbewusstsein kaufen, ja, das ist ein Paket. Das heißt, das Selbstbewusstsein, was das Selbstbewusstsein leisten will, geht eigentlich nur unter wieder ganz andere, bestimmte Annahme. Deshalb, dass ich vorhin auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das vertreten werde, weil ich noch nicht genau weiß, was die Folgen sind. Aber ich sehe, dass es ein interessantes Modell ist und wir werden, wenn wir uns Locke anschauen, darauf gefasst machen, dass merkwürdige Gesichtspunkte auf einmal auftauchen. Und ich will sie dafür schärfen, dass sie sehen, was diese Voraussetzungen, die auf einmal aus dem Nichts kommen, was die systematisch bedeuten. Nicht, dass sie sagen, ach ja, der Locke, der war einfach ein frommer Mann. Oder sagt einer, nein, das war kein frommer Mann, der wollte einfach keinen Ärger. Und deshalb fängt er da immer mit Gott an. Also ich glaube, dass das Punkt eigentlich ein systematischer ist, weil anders das, was er tun will, gar nicht funktioniert. Ich mache nochmal eine kleine Fußnote, dann sehen Sie das direkt. Locke ja davon aus, dass die Gesellschaft letztendlich auf Verträge basiert ist. Aber wenn ich einen Vertrag schließe mit einer Person, der mich betrügt, also Gesetz, Sie kaufen 500 Pferde von mir und Sie werden mir in 2 Wochen bezahlen und wir schließen den Vertrag, dass ich Ihnen jetzt diese 500 Pferde liefern und dass Sie mir in 2 Wochen zahlen. Wenn ich Sie nicht trauen kann, werde ich das natürlich nie tun. Also ich kann sie aber nicht zwingen, aber wenn es der Gott gibt, der genau weiß, was sie tun und wenn sie mir nicht zahlen, dass sie dann ewig brennen werde in der Hölle, das ist ein gutes System. Weil keiner wird sich dann, wenn er echt ökonomisch merkantil denkt, der würde denken, ja, den kurzen Gewinn, na, der ist vielleicht gut, aber den gehe ich nicht ein, weil es kann mir, ja. Und dann sind sie ein sehr vertrauensvoller Partner. Deshalb, dass auf den amerikanischen Banknoten immer steht, in God we trust, weil ohne das geht's nicht. Ich will nur mal sagen, was die philosophische Bedeutung des Gottesbegriffs ist. Aber Sie werden viele Ausleger von Locke lesen, die das irgendwie als Lippenbekenntnis betrachten. Aber ich glaube, dass man dann die Dynamik des Systems nicht gut verstanden hat. Okay, interessant aber ist, und deshalb habe ich das jetzt rausgeholt, nicht weil es witzig ist, sondern weil wir bei Demokrit gesehen haben, dass der Gottesglaube total keine Rolle spielt. Der braucht er auch gar nicht. Und dass diese Soziale auch total keine Rolle spielt. Weshalb, das braucht er auch gar nicht. Sehen Sie, wir sprechen über Paradigmen. Ich zeige Ihnen, wie die verschiedenen Teile eines Paradigmas zusammengehören. Und wenn Sie philosophische Texte lesen, müssen Sie dafür ein Auge haben. Anders sind es nur Romane, aber die haben einen gewissen Zusammenhang. Verstehen Sie? Dafür versuche ich Sie zu schärfen. Okay. Das heißt, in der Summe, wir sehen hier also, wie auch die Annahme ein ganz bestimmter Typ von, sagen wir mal, Atomen, nämlich selbstreflektive Einheiten entstehen können, die untergeordnete Einheiten zusammenbinden. Das konnten wir quasi mit diesem ein Typ von Atomen, obwohl zwar die alle unterschiedlich waren, aber die waren eigentlich alle von derselben Ordnung, das konnte Demokrit nicht leisten. Also diese höheren Einheiten kommen, und das ist das Interessante hier, nicht von außen, wie das zum Beispiel bei Platon ist, weil bei Platon diese Ideen sind zwar höhere Einheiten, aber die werden quasi an den Dingen herangetragen. Aber dann hast du ein sehr schwieriges Problem, wie du quasi die Einheiten mit das, was von diesen Einheiten zusammengebracht wird, wie du das zusammendenken musst. Okay. Diese reflexiven Atome, die fehlen also bei Demokrit. Es ist auch interessant festzustellen, dass das also direkt Konsequenzen hat für die Ethik. Nicht nur epistemologisch, wie wir über Identität denken, sondern auch ethisch. Und erst auf der Grundlage dieser gewachsenen Einheiten, also diese selbstbewusste Einheiten, kann man dann eine Sache auch anders als wie sie ist beurteilen. Also ein solches aus der Reflexion geborene Idee der Einheit gibt es bei Demokrit nicht. Das kann es bei ihm nicht geben. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, also wie das Urteil von anderen, also im letzten Instanz Gott, das Wirken, also die Aktivität, die von einem solchen selbstbewussten Einheit entfaltet wird, reguliert. Also die kann quasi nur optimal Wirklichkeit gestalten, wenn die reguliert wird durch ein Prinzip, das quasi in all diese Einheiten gleichzeitig auch präsent ist, indem sie die alle sieht. Also das heißt aber, dass der Blick des anderen, das heißt des nicht involvierten Beteiligten, denken Sie an, was ich von Ernst Jünger an der Wand geworfen hatte, dass man das eigentlich annehmen muss, um die Einheit des Selbstbewusstseins zu optimalisieren. Denn so kriegt es eine Richtung. Okay. Und damit sehen wir auch sehr gut den Unterschied zwischen Demokrit, der ja quasi den Mitmenschen nicht mitbeurteilen lässt und der auch also Gott als letztendlich Urteilungsinstanz nicht annimmt. Ich will noch, bevor ich jetzt auf Lucrez eingehe, werde ich noch kurz etwas über die Typen von Atomen sagen. Also wir haben bei den Atomisten gesehen, da gibt es zwar unendlich viele Atome, die auch qua Form aller anderen sind, aber die sind letztendlich ihrer Natur nach alle identisch. Das heißt, unzerteilbare Einheiten, nicht reflexiv, also tot, könnte man sagen. Die bewegen zwar, aber die ändern sich inhaltlich 0,0. Die bleiben immer, was sie sind. Ja? Das ist eine sehr starke These, weil dadurch die Identität garantiert ist. Aber eine solche, die Identität ist so garantiert, dass du nur wie, die Welt nur denken kannst wie eine Lego-Dorf aus Lego-Steinen, weil die Identitäten immer erhalten bleiben. Man könnte aber auch sagen, ich nehme unteilbare, selbstbewusste Atomen an. Also jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Selbstbewusstsein rein? Jetzt könnte ich sagen, ich nehme genau dieselbe unteilbare Atomen an, wie Demokrit sie hat, sage aber, dass diese Identität der Atome letztendlich immer eine reflexive ist. Deshalb nicht, kann man einfach so mal postulieren. Und dass die Atome sich nicht nur unterscheiden in der Form, das heißt eckig oder rund oder vier Haken oder acht Haken oder drei Beine, weiß ich nicht was, sondern auch in der Grad der Reflexion. Und da sagt man, die am niedrigsten, den niedrigsten Reflexionsgrad haben, das sind materiellen Dinge. Die liegen immer wie ein Stein, die wirken nicht und die absorbieren auch nicht. Und an das andere Ende der Skala gibt es höchst reflexive Atome, deren Einheit eigentlich darin besteht, dass sie ihre Umgebung voll reflektieren und auch verarbeiten in einem reflexiven Akt. Wie wenn sie Zug fahren, dann kriegen sie unheimlich viele Eindrücke und das sammeln sie alle so in ihrem Ich-Becher. Und dann nachher, wenn sie aussteigen, sagen sie, da will ich mal Ferien machen und das war eine schöne Stadt und so weiter. Nun, diese Position ist auch in der Philosophie vertreten worden. Wenn Sie Leibniz' Monadologie-Lehre sehen, ist das letztendlich seine Auffassung. Der geht auch also aus, dann sind wir wieder im 17. Jahrhundert, wie bei Locke, zur Zeit des Atomismus. Der geht davon aus, dass die Welt auch aus solchen Monaden aufgebaut ist, die aber eine zusätzliche Eigenschaft haben, die man bei Demokrit nicht hat, nämlich die Reflexivität und die sich quasi auch in Grad der Reflexivität unterscheiden. Und wie reflexiver, wie agiler diese Atome sein können, wie mehr Welt in denen abgebildet worden ist und wie weniger reflexiv, wie träger sie sind. Das ist ja eine Möglichkeit. Ja. Nun, bei Locke sehen wir eigentlich ein platteres Modell, weil der Locke einfach sagt, du hast materielle Einheiten, Materie, und du hast Geist. Und ich, also Selbstbewusstsein, wird in der Regel getragen von Geist, obwohl es damit nicht zusammenfällt. Also diese Reflexivität kann nur von einem bestimmten Typ von Wirklichkeitselementen geleistet werden, nicht von alle. Ich weiß nicht, weshalb man das so annehmen muss. Aber ich will es nur mal sagen. Ja? Das ist also die klassische Einteilung zwischen materiell und spirituell oder materiell und geistig. Okay. Also für welche man sich entscheidet, ist natürlich immer abhängig vom jeweiligen Paradigma. Okay. Wir kommen jetzt in eine neue Abteilung. Sehen Sie, sechs Lucrez. Ich kann für fünf Minuten eine Fragepause einlegen, damit Sie sich mal auf die andere Backe setzen können. Damit das Blut auch in die andere Hälfte des Körpers strömte. Gibt's vielleicht noch Fragen? Bitte? Ja, aber da stimmt, aber das werden wir in der nächsten Sitzung noch sehen. Also Locke versucht herauszufinden, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Person, Mensch, Ich, Körper, Geist sprechen. Und er würde sagen, dass Mensch nicht immer dasselbe ist, als was Person oder Ich sei. Und was Sie gerade beschreiben, nämlich, dass der Mensch auch von vielen unbewussten Triebfedern gesteuert wird, der würde sagen, ja, stimmt. Aber das ist, was wir quasi nicht anzapfen, wenn wir über Ich oder Selbstbewusstsein sprechen. Das zapfen wir an, wenn wir über Menschen sprechen. Und insofern ist sein Zugang einer, wie bei Demokrit, ein kritischer. Das heißt, er versucht, unsere Behauptungen zu hinterfragen. Das war auch, was ich vorher genannt habe, eigentlich die Aufgabe von der Philosophie. Versucht quasi, unsere Sprechweise in einen reflexiven Akt zu begründen, ob das Sinn macht, was wir sagen oder nicht. Und was wir eigentlich meinen. Was wir eigentlich meinen, wenn wir von Mensch sprechen, als wenn wir von Ich sprechen. Und Locke würde sagen, wir meinen eigentlich etwas anderes. Weil diese unbewussten Dinge zwar beim Mensch eine Rolle spielen, aber nicht bei Selbstbewusstsein. Weitere Fragen? Gut. Dann Lucrez. Also in diese erste Folie habe ich Epikur geschrieben bei Nummer 6. Das muss aber Lucrez sein. Aber das liegt auf der Hand, weil der Lucrez, der sieht sich ja selbst in der Nachfolge von Epikur. Aber das muss Lucrez sein. Also ich werde nicht über Epikur, sondern über Lucrez sprechen. Also bei Lucrez, also jetzt, meine Aufgabe ist jetzt, nachdem wir unsere Blickwinkel geschärft haben, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zu den Atomisten, ob die das wirklich nicht leisten können, was wir eigentlich wollen. Und was wir dann suchen, damit unsere Frage auch pointiert ist, ist ein Reflexivum. Also ob der Mensch also in seinem Erkenntnisapparat nicht nur registriert, sondern auch selbstbewusst verarbeitet. Okay, bei Lucrez, da sind wir so erstes Jahrhundert vor Christus. Bei Lucrez finden wir das atomistische Programm zusammengefasst in ein großes Lehrgedicht De Rerum Natura, also über die Natur der Dinge. Und ich habe mich für Lucrez entschieden als Repräsentant des atomistischen Paradigmas, weil wir in diesem Werk eine Gesamtschau haben. Das Werk De Rerum Natura steht in einer langen Tradition von Werken über die Natur, also die Natura Rerum, das schon in der griechischen Tradition anfängt, bei den Präsokraten. Da heißen die Schriften dann Peri Physios, also über die Natur. Also das kann man so übersetzen mit Gesamtbetrachtungen über die Wirklichkeit, weil Physis hier eigentlich als Wirklichkeit übersetzt werden muss. Und eigentlich könnte man diese Betrachtungen metaphysische Betrachtungen nennen. Also diese Gesamtbetrachtung findet man bei allen Richtungen. Es ist also nicht so, dass dieses Typ nur für Materialisten gilt. Es ist also nicht typisch für Materialisten. Und sie geht zurück auf die Präsokrater. Also von folgenden Präsokraten zum Beispiel wird überliefert, dass sie solche Werke geschrieben haben mit diesem Titel, obwohl der Inhalt manchmal ganz anders ist. Zum Beispiel Anaxagoras, Anaximenes, Demokrit, Empedokles, Epikur, Heraklit, Parmenides. Das ist ein ganz gängiger Titel. Und wenn Sie das rausfinden wollen, es ist manchmal interessant, weil durch den Titel natürlich der Autor schon klar macht, in welche Tradition er sich bewegt, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn sie jetzt eine Liste hätte mit alle philosophischen Titeln, also alle Werke, Entschuldigung, alle Titel von philosophischen Werken und am besten noch alphabetisch geordnet oder nach Zeit geordnet. Und solche Listen gibt es. Sie können das leicht aus Datenbanken holen mit philosophischen Werken, zum Beispiel aus dieser Library of Latin Text. Aber Sie können das auch hier aus einem Buch, das ich mal mir vorstelle, das Lexikon der antiken Literatur, wo die Werkbeschreibungen anders als in dem Lexikon der philosophischen Werke alphabetisch geordnet sind, nach Werktitel, also nicht nach Autor, sondern nach Werktitel. Und das ist eigentlich für eine historische Betrachtung höchst interessant, obwohl es nicht historisch ist, weil Sie dann sehen, dass es gewisse typische Bezeichnungen von Werken gibt. Und jetzt sehen Sie hier, aber das ist viel mehr als nur das. Ich habe nur mal so eine Seite genommen, damit Sie das ein bisschen lesen können. Da sehen Sie überall diesen Titel Periphysios, 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 Periphysios auftauchen. Das sind aber immer andere Autoren, auch aus ganz anderen Perioden. Ne? Da oben ist Demokrit, den kennen wir ja. Hier unten ist Dionysios der Große aus Alexandria, Mitte des 3. Jahrhundert nach Christus. Dann Empedokles, 5. Jahrhundert vor Christus. Dann rechts oben Epikur, 3. Jahrhundert vor Christus. Und dann Heraklit, 5. Jahrhundert vor Christus. Also damit Sie wissen, wenn der Lukrez, also sein Werk, diesen Titel mitgibt, dass er in einer ganz bestimmten Tradition steht oder sich in einer ganz bestimmten Tradition verstanden haben, wissen will. Das Werk ist nicht sehr original. Es ist eigentlich ein Plädoyer für die Lehre des Epikur, obwohl es glänzend geschrieben ist. Also ein Plädoyer für die Lehre des Epikur, der in diesem Werk auch sehr gelobt wird, als der große Mann, der uns rettet. Epikur hat den Menschen die Angst für den Tod genommen. Er hat sie quasi den Weg zur Seelenruhe gezeigt. Das ist so typische, also hellenistische Umgang mit der Philosophie. Die Philosophie quasi als Seelenruhenslehre. Und wie schon früher gesagt, folgt Epikur und somit auch Lukrez die Spur des Demokrit. Es gibt jedoch einige Abweichungen. Und zwar, wo es um die Bewegung der Atome geht. Und das ist für uns wichtig zu wissen, weil wir das später brauchen. Nach Demokrit bewegen sich die Atome in alle verschiedenen Richtungen. Wie in einem Gas. Aber nach Epikur und Lukrez nur nach unten, wie Regentropfen. Und ab und zu haben diese nach unten fallenden Atome eine kleine Abweichung. Die macht, dass sie aufeinanderstoßen und Konglomeraten formen. Also bei Demokrit ist es eigentlich so, dass die Konglomeraten entstehen durch das Aufeinanderprallen von diesen Atomen. Aber bei Epikur und Lukrez ist es anders. Also im Prinzip stoßen die nicht aufeinander, weil die wie Regentropfen nach unten fallen, aber die haben diese Abweichungen und klitten dann aneinander. Und diese Abweichung sehen die beide als das Fundament des freien Willens. Also das ist irgendwie völlig spontan. Auf einmal klick und dann sitzen die in der anderen Reihe. Wir hatten ja mal gesehen, dass bei Demokrit quasi alles frei ist, weil diese Atome rumbewegen und gleichzeitig notwendig, weil die Konglomeraten die notwendige Folge dieses Aufeinandertreffens sind. Und bei Epikur und Lukrez wird das so etwas komplizierter, weil es ist notwendig, dass diese alle nach unten fallen. Es ist aber eigen und frei, die Bewegung seitenwärts. Die ist spontan. Die wird quasi aus dem Nichts geboren. Aber danach, was passiert, wenn dann die Atome aufeinander prallen, dann ist alles wieder notwendig. Weil das immer folgt nach der Form des Atoms. Verstehen Sie? Also haben, was Sie hier so systematisch eingebracht haben, ist noch ein extra Zufallsgenerator. Weil letztendlich könnten Sie, wenn Sie ganz klug wären, aber bei Demokrit geht das leider nicht, weil er unendlich viele Atome annimmt, aber Gesetz, er würde, und das ist der zweite Unterschied, da werde ich gleich noch drauf eingehen, wenn die Atome eine begrenzte Zahl sind und sie wären an Maximalhirn, da könnte sie letztendlich, wenn sie einen Zustand habe, jedweder, und sie haben den komplett beschrieben, dann hätten sie jeden Zustand, der folgen wird, wie auch jeder Zustand, der vorabging, die können sie dann beschreiben. Weil sie genau wissen dann, welche Atome involviert sind und sie immer aus der Natur dieser Atome die Form und Kraft ableiten können, was passiert. Ja? Aber wenn sie diese Spur von Lucrez folgen, das heißt, dass ein Atom ohne Vorankündigung auf einmal aus der Bahn springen kann und dann quasi Konglomeraten folgt, diese Abweichung können sie nie vorhersagen, weil die quasi nicht abgeleitet wird durch einen Stoß von einem anderen, das war bei Demokrit der Fall, sondern spontan. Das heißt, die Spannung zwischen zufällig und notwendig ist bei Epikur und Lucrez eigentlich stärker geworden. Weil letztendlich könntest du sagen, bei Demokrit, es gibt keinen Zufall. Für das Maximalhirn gibt es keinen Zufall. Bei Lucrez und Epikur gibt es Zufall. Du kannst nie vorhersagen, was passieren wird, weil du nicht weißt, wann diese Abweichung eintrifft. Ja? Also die nehmen das an, weil die sagen, wir sehen doch, dass die Welt nicht vorhersagbar ist in all seinen Details, also müssen wir eine solche freie Bewegung annehmen. Okay. Und das, also wenn Lucrez über Freiheit spricht, ist das eigentlich das Fundament, das wir in der nächsten Sitzung noch sehen. Eine andere Abweichung gibt es, das habe ich ja schon gesagt, wo es um die Anzahl der Atome geht. Also nach Demokrit gibt es unendlich viele. Lucrez dagegen unterstreicht, dass es nur eine endliche Zahl gibt. Wenn wir das jetzt mal wieder systematisch evaluieren, dann muss man zuerst sagen, dass es natürlich systematisch problematisch ist, eine endliche Zahl anzunehmen. Weil man dann natürlich auch erklären muss, welche Atome und weshalb diese. Die hast du nämlich nicht alle gesehen. Also du musst irgendwie ein Prinzip haben, um bestimmen zu können, welche dazugehören und welche nicht. Das ist systematisch ein bisschen problematisch. Aber dennoch nehmen Lucrez und Epikur das an, aus einer anderen Überlegung. Denn wenn du eine unendliche Zahl hast, dann würde eigentlich folgen, dass es fast nie zwei Dinge gibt, die sich ähneln. Also dass zum Beispiel so ein Saal voller Studenten, wie wir das hier haben, das wäre statistisch gesehen kaum möglich, wenn du unendlich viel verschiedene Atome annimmst. Also wenn du nur eine begrenzte Anzahl annimmst, dann steigt exponentiell die Möglichkeit, dass du selbige Dinge hast oder Dinge, die ein bisschen ähnlich aussehen wie andere, weil du nur ja eine begrenzte Anzahl hast. Ja. Und deshalb würde Lucrez und Epikur, auch wenn die ausgehen von an sehr viele Welten, dennoch an der endlichen Anzahl der Atome festhalten, weil die sehen, dass es Ähnlichkeiten gibt. Ja? Ist das klar? Deshalb, wenn Sie Texte lesen und es werden solche Statements gemacht, müssen Sie sich immer fragen, weshalb sagen die das eigentlich? Was steckt dahinter? Übrigens noch causa curiositatis. Sie wissen, dass Karl Marx seine Dissertation über den Atomismus gemacht hat und dass er genau über die Differenzen zwischen Demokrit und Epikur seine Dissertation geschrieben hat. Ich habe das mal mitgenommen. Also diese Dissertation ist herausgegeben in einer der Ergänzungsbände der Marx-Engels-Werke. Also leider, nachdem die Mauer gefallen ist, sind die teuer geworden, aber die waren früher ganz billig. Und also sagen wir mal so, für Studienzwecke reichen die gut aus. Und in einer dieser ist auch die Dissertation von Marx, also die Dissertation selbst, die Brief von seinem Vater, die er mit Bezug auf die Dissertation geschrieben hat, und, das werde ich nachher noch zeigen, für Sie höchst interessant, seine Notizheftchen. Weil da können Sie ein bisschen sehen, wie Sie selbst studieren müssen. Also das ist so der Inhalt der Dissertation. Titel: Über die Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. Und Sie sehen da im zweiten Teil, das erste Kapitel, Deklination des Atoms von der geraden Linie. Das ist gerade, was ich expliziert habe, diese spontane Abweichung, die man bei Demokrit nicht hat, aber bei Lukrez. Also in diesem Band sind auch die Notizheften ediert. Und was der Marx machte, also was eigentlich jeder Gelehrte tun sollte, da hat er erstmal exerpiert. Also alles, was er finden konnte, schön systematisch exerpiert. Und hier sehen Sie, ich habe mal eine Stelle rausgegriffen, damit Sie Zusammenhänge sehen können. Also der wollte sich informieren über Epikur. Und was ist eine Quelle für Epikur? Da gibt es ja viele, aber eine ist diesen Diogenes Laertius. Also diese Person aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Christus, der diese Leben der Philosophen geschrieben hat. Im zehnten Buch von Diogenes Laertius, Leben der Philosophen, ist Epikur gewidmet. Und das hat er natürlich genommen und exerpiert, neben anderen Quellen auch. Aber interessant ist, Exzerpten aus dem zehnten Buch des Diogenes Laertius enthalten in Petrus, also Pierre Gassendi, Bemerkung zum zehnten Buch des Diogenes Laertius. Wir hatten doch gesehen, Pierre Gassendi, das war ein Vertreter des Atomismus im 17. Jahrhundert, der natürlich auch die Quellen herausgegeben hat. Und der Marx hat genau dieses Werk, also heute will man das natürlich nicht mehr verwenden, aber für diese Zeit, wo es diese Editionen noch nicht so gab wie das heute, hat er also diesen Band von Gassendi verwendet. Er hat also Diogenes Laertius in dieser Ausgabe von Gassendi verwendet. Und dann sehen Sie hier, also Punkt, 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 und dann folgen all diese Zitaten. Man hat so ein, diejenigen, die ja im Interpretationskurs sitzen, die wissen, wie das geht, das sind die sogenannten Leseprotokolle. Und wenn Sie mal also schlecht gelaunt sind, weil Sie das tun müssen, dann schauen Sie sich seine Leseprotokoll mal an. Ne? Dann sehen Sie, wenn man das tut, da kann man was werden. Ne? Okay. Über die Biografie von Lucrez ist wenig bekannt. Antike Quelle behauptet, dass er verrückt war und dass er ab und zu klare Momente hatte, in denen er dann sein Werk geschrieben hat. Also welche Art von Verrücktheit, das ist nicht klar. Also es wird gesagt, dass er sich mit einem Liebestrank also vergiftet hat. Aber ich muss sagen, wenn ich das so lese, würde ich eher auf eine andere Art von Verrücktheit schließen, nämlich manische Depressivität. Es ist ein bisschen so wie bei Edgar Allan Poe. Das heißt, da schießt manchmal ins Maximale raus und dann hat man solche Stellen, die sind irgendwie, weiß man nicht, was passiert. Und dann auf einmal kommt es wieder. Und das ist auch bei ihm, das hat dieses Werk so einen wunderbaren Puls gegeben, der manchmal, muss ich sagen, ein bisschen an die Grenze kommt. Okay, Punkt 7, De Rerum Natura. Das Werk ist, wie gesagt, ein Lehrgedicht mit ca. 7500 Versen. Und das Ganze ist eingeteilt in 6 Bücher. Und bei Büchern, also das ist eine Einteilungsform, die wir heute nicht mehr verwenden, aber in der Antike, wie auch im Mittelalter, kam das noch oft vor. Das waren eigentlich so Leseeinheiten, die auf eine Rolle gingen. Also wenn du ein großes Werk schreibst, dann wäre es nicht klug, das nur auf eine Rolle zu tun. Deshalb teilte man das ein. Es ist nicht unbedingt immer so, dass in jedes Buch etwas ganz anderes abgehandelt wird. Aber es sind doch mehr oder weniger Sinneinheiten. Wir würden eigentlich sagen, Teilen eines Werkes. Okay, es gibt also 7 Teile. Und die, 6 Teile, die auch immer jeweils so 2 zu 2 zusammengehören. Die ersten 2 Bücher, die sind eigentlich die Grundlage des Atomismus. So erstes Buch, Grundlage des Atomismus, Unendlichkeit des Alls. Und im zweiten Buch über die Bewegung und Formen der Atomen und die Vielheit der Welten. Und dann im dritten, da wird es für uns interessant, da geht es über Geist, Animus und Seele, Anima und Körper, also die Lehre vom Menschen. Und im vierten Buch über die Wahrnehmungslehre. Und dann im fünften und sechsten Buch, also fünften Buch Entstehung der Welt und Geschichte des irdischen Lebens, das ist höchst interessant, also wie Kultur entsteht. Und sechs, die besonderen Phänomene wie Donner, Blitz, Erdbeben, Vulkane. Also die klassische, also antike Autoren haben öfters Werke über solche Phänomene geschrieben, Aristoteles zum Beispiel auch. Wir werden uns auf Buch 3 konzentrieren, insbesondere auf die Verbindung zwischen Geist, Seele und Körper. Weil wir ja versuchen herauszukriegen, ob er mit den Problemen, die wir vorhin angesprochen haben, klarkommt. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Noch 5 Minuten. Vielleicht mache ich mal den Anfang. Dann kann ich das in der nächsten Sitzung aufgreifen. Also 8, Leben, Seele, Geist. Also im Grunde folgt Lukrez hier Demokrit. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Geist und Seele. Und auch keine zwischen Geist und Seele einerseits und Körper andererseits. Das sind nur alle Körper. Der Unterschied wird nur durch die Atomgröße und Form ausgemacht. Insofern sind Geist und Seele keine höheren Einheiten, die Konglomeraten zusammenhängend bestimmen. Das Einzige ist, dass ihre Bewegung sich in dem ganzen Körper auswirken kann, gerade wegen der besonderen Feinheit dieser Atome. Bevor wir jetzt, aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir in der nächsten Sitzung, die Lektüre anfangen, ist es wichtig, kurz die Kernbegriffe sich einzuschärfen. Und diese sind Animus und Anima, die etwas schwierig in der Übersetzung sind. Animus ist eigentlich das höhere Prinzip, was wir Geist nennen würden. Also das sind die feinsten Atome. Und in De Rerum Natura wird für Animus, also diese ganz feinen Atome, auch oft der Begriff Mens, also Geist, verwendet. Warte, ich schreibe das an der Wand. Animus heißt auch Mens. Geist. Und zwei Anima. Anima dagegen ist eigentlich die Seele als Prinzip des Lebens. Das, was sich in jeglicher Bewegung eines lebendigen Körpers zeigt. Also in der Übersetzung, die ich verwende, von Karl Büchner, ist Animus oft mit Seele und Anima mit Leben übersetzt. Er macht das aber nicht immer konsequent. Deshalb müssen Sie aufpassen. Und hier sehen Sie, weshalb man besser Latein kennt. Und weshalb auch das philosophische Seminar verlangt, dass jeder, der eine Prüfung ablegt, Latein kennt. Weil hier sind Sie hoffnungslos, also der Übersetzung ausgeliefert. Aber ich werde Ihnen das immer sagen, wenn ich vorlese. Noch kurz, also Animus sind die allerkleinsten Atome. Und hier müssen Sie an Schluff denken. Also die kleben deshalb aneinander wie Ton und werden so zu einem vibrierenden Klumpen inmitten des Körpers. Also er hat einfach beobachtet, dass die allerfeinsten Stoffteilchen, dass die aneinander kitten. Und weil die natürlich alle bewegen, weil die haben immer diese, die zucken immer, und wenn du jetzt also so einen Klumpen hast von allerfeinsten Schluff, dann sind auf allerkleinste Inhalt eine maximale Anzahl von Atomen, die alle vibrieren. Sie sehen, das sieht fast aus wie das Herz. Und dann, er würde sagen, dass diese Klumpen, dass der sich im Körper irgendwo befindet. Und der vibriert, der strahlt quasi aus. Also das ist das allererste Zentrum der menschlichen Bewegung. Und das eigentlich drückt er dann auch diese etwas größeren Atome in dem ganzen Körper. Das ist aber Seele. Also der würde sagen, die Trennung zwischen Geist und Seele ist nur eine quantitative. Und wenn du dann jetzt sagst, ja, aber warte, der Geist hat doch was Eigenes. Es gibt doch Überlegungen, die du völlig machen kannst, ohne dass sich das auswirkt auf den Körper oder auf die Seele. Da würde er sagen, ja, das kommt, weil das so ein Klumpen ist. Ja, also ich sage, wenn sie drinstecken in diesem System, können sie immer eine Erklärung finden. Also Animus wird bei Lucrez also mit Geist umschrieben. Es ist quasi das Entscheidungszentrum des Konglomerats Menschen. Also hier finden am dichtesten die je individuelle Entscheidungen der Atomen statt. Also der resultierende Vektor dieser Klumpen ist dann natürlich, was das Ganze ausmacht. Und deshalb können sie auch quasi das Charakter eines Persons abhängig machen von wie der Klumpen sich bewegt. Und wie animierter eine Person, also wie kämpferischer, dann sind also mehr diese Schluffatome in diesem Knollen. Warte, jetzt mal schauen. Okay, jetzt lese ich nicht den Text, damit fangen wir dann vielleicht nächste Woche an. Ich wünsche euch alles Gute.